Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ich sehe viel Grün um uns herum, Tim. Mhm. Und ich sehe einen Mann in blau-weiß gekleidet.
Er hat sich extra noch umgezogen für uns.
Sich extra schick gemacht für uns. Wir sind heute an der Westender Straße und da sind wir ja in der Regel nicht allein. Thomas Pledel ergänzt unsere Runde heute. Hi.
Hi. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben gerade im Vorgespräch schon erfahren, dein erster Podcast überhaupt, also Neuland für dich.
Ja, ist mein Debüt heute, was die Podcast-Schiene angeht. Von daher freue ich mich, mal einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich bin ein regelmäßiger Hörer von verschiedenen Podcasts, meistens über American Football oder NBA.
Aha. Also okay. Wahrscheinlich was bei den Kelsys unterwegs.
Was kannst du da empfehlen bei American Football? Was hörst du da, wenn man ganz kurz mal einsteigen darf?
Downset Talk.
Ja, ist mein Lieblingspodcast.
Downset Talk und Football Bromance, muss ich sagen.
Finde ich auch gut.
Finde ich auf andere Weise mehr unterhaltsam, aber vom fachlichen Downset Talk.
Genau. Und für welches Team hältst du die Daumen?
Chiefs.
Die Chiefs? Ach, ja. Tatsächlich. Also ein bisschen erfolgsfanmäßig jetzt seit den letzten Jahren oder schon auch davor?
Nee, also ich muss sagen, ich bin so richtig ins Football so 2012, 2013, so, also davor schon geguckt, aber so 2012, 2013 so richtig angefangen und ja, über die Jahre dann auch mehr und mehr so Draft verfolgt, College-Spieler und ich muss sagen, als Mahomes damals gedraftet wurde, so ist ähnlich wie bei Curry bei mir, das sind halt so Spieler, die feiere ich und von daher...
An denen kann man sich auch ein Stück weit hochziehen, ne? Irgendwie auch, ne? Wenn man selber als Profisportler ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man jetzt mal Curry, der ist ja trotzdem 1,95 groß oder sowas, aber im Vergleich mit den anderen Spielern ist ein kleiner Spieler, ein wendiger Spieler, was auch mehr auf mich zutrifft und deswegen schaue ich lieber einem Curry zu, als jetzt einem LeBron zum Beispiel.
Oh, Streifendienst in der Football-Edition heute.
Das ja, muss man leid.
Nein. Es ist, ich wollte euch auch nicht unterbrechen. Fachsimpelt ruhig ein bisschen. Ich meine, unsere Hörer kennen das ja, dass wir gerne mal von Höchstchen auf Stöckchen kommen. Aber ich muss sagen, Tim, du weißt das, Thomas, dir kann ich sagen, ich bin ja komplett raus. Als wir hier mit Niklas Kölle vor ein paar Monaten vor dem Rot-Weiß-Essen-Spiel was aufgenommen haben, haben die beiden, glaube ich, nach der Aufnahme noch eine halbe Stunde über Fantasy-Football geredet. Und ich dachte mir, what the fuck, worüber reden die? Ich habe jetzt ein bisschen Super Bowl geguckt tatsächlich, aber ich bin sowas von ein Anfänger. Ich kann dir die Position noch nicht mal nennen.
Ist also, ja auch nicht schlimm. Aber bei euch im Team ist es ja tatsächlich ein Ding, ne? Irgendwie habe ich gemerkt, ne? Also Football generell, auch noch Fantasy-Football, oder? Also
wir hatten eine Fantasy-Liga.
Ja.
Die habe ich gewonnen.
Ja, nein, ey. Geil.
Und wir haben dann so eine kleine Football-Truppe, ich glaube so nach Woche 3, Woche 4 gestartet.
Ja.
Und wir haben jedes Wochenende bei mir geguckt, jeden Sonntag. Nice.
Ach cool, fast auch eine Teambuilding-Maßnahme, wenn man so will, ne? Ja,
wir haben angefangen mit 5, 6 Spielern und Super Bowl, glaube ich, waren wir 14.
Geil. Okay.
Und hat Spaß gemacht. Jetzt müssen wir uns für die Sonntage was Neues überlegen. Mhm. Haben noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden bisher. Okay. NBA ist nicht ganz so beliebt. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat uns auf jeden Fall auch geholfen.
Thomas Pledel ist heute unser Gast. Und wenn wir Gäste haben, so ist unsere Tradition bei Streifendienst 1902, stellt Tim sie einmal kurz vor. Du hast natürlich eine kleine Vita zusammengestellt.
Ja, also... du bist geboren 1994 in Bischofsmais, ey, im tiefsten bayerischen Wald. Ich habe mir angeguckt, wo das da ist, ne? Also du, es ist so richtig, richtig Land, ne? Und dann bist du, hast du bei Bischofsmais und Grün-Weiß-Deggendorf gespielt und dann bist du von 1860 entdeckt worden, glaube ich, ne? Also ja. Und du hast dann auch so erstmal so von der kompletten Provinz nach München. Das muss ja schon ein Riesenschritt gewesen sein, ne? Also erstmal irgendwie natürlich.
Ach, ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen, dann nach München gegangen, war da im Internat bei 1860, waren so, also es ist ein reines Fußballinternat am 60-Gelände, es sind immer so 12 bis 14 Spieler, je nachdem, dort vor Ort und es war ein Schritt, den ich zu keinem Zeitpunkt bereut habe. Ich glaube, im Nachhinein war das mit die lustigste Zeit. Ach, cool. Was man da so miterleben darf und ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht damit.
Ich glaube auch nicht.
Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Ne? Also Internat. Ist das so? Ja, ist das so wie bei Schloss Einstein damals immer? Ja. Sind das alles Klischees oder ist es wirklich so eine Eingeschworenheit, Abgeschlossenheit? Was hast du da so erlebt?
Ja, ich glaube, ein Fußballinternat ist nochmal was ganz Besonderes oder was ganz Eigenes auch, weil ein normales Internat, ja, ich habe meine Schule entdecken durften, die hatten auch ein Internat und da sind halt die Internatsschüler, die waren dann immer so, ja, mehr oder weniger auch Problemfälle, nur ausgebrochen aus dem Ganzen und Fußballinternat, du gehst ja mit einem Ziel hin, du willst ja Profi werden.
Verbindet
und,
auch.
Ja, so jeder ist da, weil er eben das Talent hat und die Chance bekommt und die auch nutzen will. Nichtsdestotrotz passieren natürlich sehr, sehr viele witzige Sachen und sehr viele Geschichten, die man nicht missen will, aber ja, es war auf jeden Fall was Besonderes.
Da hätte ich noch eine Frage in so einem Internat, gerade wenn es darum geht, dass man ja quasi Leistungsdruck hat. Das sind zwar seine Freunde, aber da irgendwie ist das ja auch eine Ellenbogengesellschaft. Ne? Wie geht man damit um? Also ist das ist doch nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, wenn die Freunde auch gleichzeitig Konkurrenten sind. Gut, wenn du jetzt von einem Innenverteidiger redest und du bist ja jetzt nicht Innenverteidiger, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also wie kriegt man das irgendwie gebacken?
Also das ging eigentlich, weil es ist ja nicht nur ein Jahrgang oder eine Mannschaft im Internat, sondern das ist dann gestreut über 3-4 Jahrgänge. Das heißt, wenn man das mal so sieht, es sind eigentlich kaum Spieler von der gleichen Position da, wo man sagt, das ist mein absoluter Konkurrent, mit dem bin ich jetzt im Konkurrenzkampf und wenn der mich aussticht, habe ich ein Riesenproblem, sondern war mal ein Innenverteidiger, mal ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer, vielleicht ein Torwart. Ja, das andere, wo man sagen muss, wenn man ins Internat kommt, dann ist es halt für die Spieler, die da sind, vor Ort, die aus München kommen, die aus der Region kommen, das ist halt dann immer was Schwieriges, sag ich mal. Da merkt man schon den Konkurrenzkampf. So, jetzt kommt der von außen, die holen den, hat jetzt meine Position. Da ist eher der Konkurrenzkampf, wo man dann so merkt, okay, der meint es nicht immer gut mit einem. Aber ich muss dazu sagen, in der Jugend ist es noch verhältnismäßig wenig, weil in der Jugend spielt man halt immer noch zum Spaß. So, klar, jeder hat den Traum, Fußballer zu werden und jeder will es auch schaffen, aber es ist halt trotzdem noch sehr viel Spaß dabei und jetzt noch nicht dieses Profi-Denken, wie es dann ab dem Herrenbereich dann so ist.
Also ist es schon so, dass wenn jemand Neues in die Mannschaft kommt, dass das auch teilweise, wenn das deine Position ist, dass es schwierig ist, sich mit dem anzufreunden? Auch wenn er nett ist im Prinzip? So, du denkst dir, boah, geiler Typ, aber er spielt auf meiner Position.
Nee, also ich habe da gar keine Probleme damit. Ich muss auch sagen, meistens ist es so, dass meine besten Freunde in der Mannschaft die gleiche Position
spielen. Ah, guck an.
Also,
ach, cool, okay.
Wenn man das so mal durch die Mannschaften oder durch die Jahre durchgeht, meine besten Kumpels, die ich in den Mannschaften immer hatte, waren immer auf meiner Position oder zumindest auch im Offensivbereich.
Und das ist ja auch Alltag. Ne? Also wenn du Profifußballer bist, das gehört halt nun mal dazu. Es gibt Wettkampf um die Positionen und wenn es grundsätzlich nur Haue geben würde, dann wäre es ziemlich vergiftet in so ungefähr jeder Mannschaft. Ne? Du hast noch ein bisschen Vita übrig, glaube ich.
Ich habe noch ein bisschen Vita übrig, aber wir wollen jetzt natürlich auch jetzt, wir müssen jetzt natürlich nicht alles en Detail besprechen. Also nach deiner Zeit in München, du hast Abitur gemacht im Internat da und bist dann nach Fürth gegangen, hast da deinen ersten Profivertrag und hast dein Debüt am 27.11.2012 am 14. Spieltag gegen Hannover gemacht. Das war ein 0-2. Danach hast du auch ein Interview übrigens gegeben, da warst du nicht ganz zufrieden. Also du warst mit deiner Leistung, glaube ich, relativ zufrieden, weil du bist irgendwann in der 70. Minute oder so reingekommen. Aber insgesamt ist es leider verloren gegangen. Aber ich glaube, du hast eine relativ gute Zeit in Fürth, ne? Beziehungsweise in der Zeit, wo du dann gewechselt bist, du hast auch die Fritz-Walter-Medaille in Silber bekommen für den Jahrgang U18, was halt krass ist. Also was macht das mit einem? Verändert das so ein bisschen was? Oder also von außen und mit einem selbst, wenn man auf einmal weiß, ich bin der zweitbeste Fußballer meines Jahrgangs in ganz Deutschland?
Nee, für mich nicht. Es war natürlich schön, es war eine Ehre, das zu bekommen, das zu wissen, aber ich muss sagen, für mich war es einfach so schön, dass ich es habe, weiter geht's.
Okay, wow, also das einfach so humble. Mitgenommen, weiter geht's.
So von außen war das dann schon eher, dass man halt damit immer wieder konfrontiert wird, ob es in Interviews ist oder in irgendwelchen anderen Sachen, wo man einfach in Situationen kommt, wo es dann direkt heißt, ja, Fritz-Walter-Medaille hier, Fritz-Walter-Medaille da, ja, aber für mich selber war das jetzt nie so ein Punkt, dass ich sage, jetzt habe ich es geschafft, geil. Das war
wäre immer, ein bisschen früh gewesen.
Ja, genau.
Das war immer mein Ziel, sondern ja. Ist natürlich eine Ehre, ist auch eine Bestätigung in dem Moment, dass man sieht, man ist auf dem richtigen Weg, man hat vieles richtig gemacht bis dahin. Und ja.
Genau. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter durch. Spiele für die U18, Spiele für die U19, für die U20. Also du hast auch für die Nationalmannschaft gespielt. Dann gehen wir nochmal ein bisschen durch. Du bist nach Ingolstadt gewechselt 2015. Dann bist du nach Sandhausen geliehen worden. Dann ging es 2019 nach Düsseldorf. Und dann ab 22 war es ein halbes Jahr vereinslos. Aber da warst du schon mal hier. Ne? Und dann bist du nach Mannheim für ein halbes Jahr gegangen, nur um es am letzten Spieltag...
Ja, danke nochmal dafür übrigens.
Zwei sogar.
Ja, ja.
Ja, toll.
Vielen Dank auch.
Aber bevor wir darüber reden, wir haben ein neues Format vorbereitet.
Ich habe es Quick Questions genannt. Du wirst wissen, woher ich es adaptiert habe dann. Ne? Also es ist von Downside Talk.
Ja, ich sag immer, besser gut geklaut, als vielleicht selber gemacht.
Nein, ich habe es einfach... Es ist noch ein Worktitel. Wir können es auch Fragenhagel nennen, dann können wir haben wir es von Dings
geklaut. Eins live, toll, ja. Also wie das macht. Das ist geklaut.
Falsch. Aber du hast es jetzt schon mal angeteased. Das heißt, wir haben jetzt uns überlegt, um dich noch so ein bisschen mal so ein bisschen anders aus der Komfortzone zu kitzeln, haben wir so mal kurze Fragen, so Quick Questions, die du quasi nur mit einem Wort beantworten musst. Und der Nils, der hat gerade, der legt mal mit einer schönen
los. Das ist die übelste, muss ich sagen. Düsseldorf, Mannheim oder Duisburg?
Du kannst es nur falsch machen.
Also Mannheim auf keinen Fall.
Okay.
Vom sportlichen Wohlfühlfaktor auf jeden Fall Duisburg.
Okay.
Vom ganzen Verein und den Bedingungen, die man hier hat, ganz klar Duisburg.
Noch vor Düsseldorf? Mal so blöd gefragt? Ja, im Ernst?
Weit vor Düsseldorf.
Wie, also kannst du ein paar Beispiele geben vielleicht? Ohne, also muss jetzt nicht einfach, nach Düsseldorf nachtreten.
Einfach Trainingsbedingungen und so weiter. Ist hier besser. Und auch die Mannschaft dieses Jahr, die war, es macht echt Spaß, super Jungs und von daher ganz klar Duisburg, wenn man es nach der...
Mit Sonne, also nein, ich, ganz ehrlich, ich hätte gedacht so, du warst ja auch eine ganze Zeit in Düsseldorf, deswegen habe ich mir gedacht so, du wirst jetzt auf jeden Fall eine faire Antwort finden, aber dass du so klar, dass das Pendel so klar ausschlägt, weil ich habe gedacht Düsseldorf...
So, quick hier!
Ja,
quick.
Entschuldigung,
los.
Genau. Lieblingsspieler?
Ronaldinho.
Lieblingsposition?
Zehner.
Abschluss oder Vorlage?
Schwer, Vorlage.
Leichtathletik oder Skirennen?
Skirennen.
Okay, sympathisch.
Bedeutendstes Spiel deiner Karriere?
Wahrscheinlich das Debüt als Profi. Erste Bundesligaspiel.
Alles klar.
Härtester Gegenspieler?
Härtester Gegenspieler. Gab es sehr viele, muss ich sagen. Wer sehr eklig war damals, war Danilo Soares, jetzt VfL Bochum. Ich habe damals mit ihm bei Ingolstadt gespielt und unfassbarer Außenverteidiger. Gefühlt kein Zweikampf verloren, war sehr, sehr giftiger Mann, das jeden Tag im Training zu haben. Also ich würde sagen, da hat es einige Duelle gegeben.
Für welchen Verein musst du unbedingt nochmal spielen in deinem Leben? Was ist noch so auf der Bucketlist? So insgeheim.
Ja, wenn ich es mal aussuchen könnte, wäre es Bayern München.
Bayern München?
Ja, okay. Also als Kind in Bayern aufzuwachsen. Klarer Bayern-Fan. Ich glaube, ich war wahrscheinlich 30 Mal im Olympiastadion und 50 Mal in der Allianz Arena bei Spielen. Und von
alles
daher.
Alles klar, okay.
Bester Kumpel im Verein?
Habe ich zwei, drei. Also Backer, Knolli, Kölle sind so unsere Gang.
Und wer ist für dich der geilste Kicker im Kader? Mal ausgenommen von dir.
Kasper. Sehr, sehr geiler Kicker.
Stimmungskanone.
Ich glaube, da müssen wir den Kölle schon fast an die
Wir hatten da schon so einen Eindruck.
Ja, und wenn wir jetzt mal nach der Karriere gucken, später Trainer oder doch eher vielleicht nochmal Baller League?
Also ich sehe mich schon eher in der Trainerschiene, muss ich sagen. Vielleicht jetzt aktuell würde ich sagen, nicht unbedingt im Lizenzbereich. Ich hätte eher Bock so auf Jugendbereich, U17, U19, weil du den Jungs halt einfach was mitgeben kannst. Du kannst sie noch formen und oben im Lizenzbereich geht es halt nur noch um Leistung. Klar kann es auch sein, ein paar Jahren, dass ich sage, boah, ich habe jetzt viel mehr Bock, im Profibereich oder im Herrenbereich zu arbeiten. Aber Stand jetzt würde ich eher den Jugendbereich priorisieren. Aber ja, sowas wie Baller League nach der Karriere. Einfach mal zum Fun ein bisschen.
Guckst du das manchmal?
Ja, ich habe jetzt hin und wieder mal reingeguckt. Ich habe nicht so viel gesehen, aber ja, ich kenne ja auch einige, die da mitspielen. Alte Mitspieler von mir, mit Mo Leitner war ich im Internat. Diego Contento bei Düsseldorf, einer meiner besten Freunde.
Moritz Leitner hatte ich jetzt gesagt, weil ich dachte, da gibt es auch eine bestimmte 1860-Vergangenheit. Ja, ja, das habe ich mir gedacht.
Und ja, da guck mal immer wieder rein. Ich muss sagen, ist schon mal cool zu sehen, aber bisher hat's
mich. Für dich irgendwie, wenn da jemand fragen würde, so würdest du dann sagen, ich würde da vielleicht mitmachen?
Ja, aktuell als aktiver Spieler auf gar keinen Fall, aber nach der Karriere dann glaube ich, würde ich da schon mal mitspielen, weil cool. Ich bin auch so jetzt in dem halben Jahr, wo ich vereinslos war, wir waren sehr oft mit meinen Freunden in der Soccerhalle und haben gespielt, Kleinfeld und Hallenfußball. Es macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich glaube, da würde ich es mir nicht nehmen lassen, dass ich da mal vorbeischaue.
Hohe Intensität, viel Platz für Schönheit, ne? Ja. Halt bei solchen hitzigen Spielen.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Aber wir müssen von der Zukunft nochmal zurück in die Vergangenheit springen.
Du hast es ja auch gerade angesprochen. Von wegen, du warst ein halbes Jahr vereinslos, dann warst du ja auch zwischendurch hier.
Ja, hast dich hier fit gehalten. Am Ende hast du dann nicht den direkten Weg zu uns gesucht, sondern, du hast ja gerade schon angeteased, hast dir dann gedacht, komm, gehst du erst nach Mannheim?
Schieß denen noch ein paar Dinger rein und dann komm ich.
Ja, warum? Warum hast du gesagt, komm, diesmal, also hat irgendwas nicht gepasst? Oder hat Mannheim gesagt, wir bieten dir was Geileres an? Wie war das?
Es hat einfach nicht geklappt. Ziege wollte mich da schon unbedingt holen. Es hat aber finanziell nicht geklappt. Ja. Also es wurde gesagt, wir sind aktuell nicht in der Lage, dich zu verpflichten. Es geht nicht. Ja, und dann war es Januar und man weiß, man kann genau noch bis 31.01. wechseln. Und wenn man dann keinen Verein hat, dann ist man raus. Ja. Dann darf man als vereinsloser Spieler auch nirgends mehr unterschreiben. Das heißt, wäre ich dann bei keinem Verein gewesen, dann wäre es vielleicht vorbei gewesen mit meiner Fußballkarriere, weil ein Jahr vereinslos kommst du nie wieder zurück.
Ehrlich? Also ist das so schlimm? Echt?
Also vielleicht hättest du dann schon noch was bekommen im Sommer, aber du gehst natürlich mit einem Jahr komplett ohne Fußball zurück und ich hatte davor schon 7 Monate, wo ich einen Kreuzbandriss hatte, meine schwere Knieverletzung. Ja. Wo ich dann auch nur ein halbes Jahr gespielt hatte oder beziehungsweise eigentlich nur trainiert habe, ein paar Kurzeinsätze hatte in Düsseldorf und dann im Sommer vereinslos war. Das heißt, ich hätte dann in knapp 1,5 Jahren kein Fußball gespielt. Ja. Oder vielleicht ein halbes Jahr ein bisschen trainiert, ein paar Minuten gespielt und das wäre es gewesen. Und ja, dann war es im Januar so, dass Duisburg immer noch gesagt hat, wir brauchen noch Zeit. Dann kam Mannheim um die Ecke und habe ich gesagt, ich kann jetzt kein Risiko mehr gehen. Auch wenn ich echt Bock gehabt hätte, weil es mir echt Spaß gemacht hat hier. Und es war ja auch am Ende dann der ausschlaggebende Grund im Sommer, dass ich gesagt habe, ich komme auf jeden Fall hierher, weil mir hat es so gut gefallen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja.
Du hast uns auf jeden Fall die Kinnladen runterklappen lassen. Der Kollege Giske und ich haben das Spiel nämlich für Radio Duisburg kommentiert. Wir waren gut bedient.
Also dieser Weitschuss, wir reden ja besonders dieser Weitschuss, ne, dieses Tor, wo hast du das rausgehauen? Das war ja Wahnsinn. Also, ne, dass ich dir das zutraue sowieso, aber das war natürlich so, guck mal, das ist fast ein Ex-Zebra-Faktor, der hat sich hier fit gehalten. Wir haben so einen Fluch hier.
Die These ist, Ex-Zebras treffen immer.
Ex-Zebras treffen immer gegen den Verein. Und da habe ich da schon gesagt, so, guck mal, das reicht schon, dass der ein paar Monate hier mittrainiert, damit der Fluch schon zuschlägt. Ne? Und letzten Endes war alles vergessen, als es dann hieß, du kommst hier wieder hin. Und da hatte ich auch sofort wieder das Tor im Kopf, dachte ich, ich habe mich natürlich, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, natürlich ärgert man sich irgendwie, über Gegentore, aber umso schöner ist, wenn einer ein geiles Tor gegen dich schießt und der kommt dann zu dir, ist dann wiederum auch ganz geil. Ne?
Bei dir war halt eine Sache überhaupt nicht geil. Gegen 1860 hast du dich
ausgerechnet gegen 1860
auf die Schulter gelegt. Ganz ähnliche Geschichte hat ja der Kollege Niklas Kölle durchgemacht. Wir haben mit ihm drüber geredet und die Frage gerne auch an dich an dieser Stelle. Du nimmst dir viel vor. Du kommst zum neuen Verein. Du kennst den Verein ja schon ein bisschen, durftest schon mal schnuppern. Dann gehst du rein und man hat ja von Minute eins gesehen, du hast Bock. Ja. Du willst arbeiten, du bist akribisch, du wuselst. Und dann so eine Verletzung. Wie bist du mit umgegangen?
Ja, es ist natürlich im ersten Moment extrem nervig. Aber ich muss sagen, was Verletzungen so angeht, ich bin ein extrem positiver Mensch. Bei mir schlägt das sofort in, nicht jetzt, oh nee, ich habe mich verletzt, kacke, was mache ich jetzt? Sondern das ist bei mir so, okay, verletzt, Punkt, fertig. Wie kann ich jetzt möglichst schnell auf den Platz wiederkommen? Was muss ich machen, damit ich möglichst schnell auf den Platz stehe? Von daher, es gehört dazu beim Fußball, es ist ärgerlich, es nervt auch in dem Moment, wo es passiert, aber danach ist es für mich abgehakt und dann geht es wieder nur noch darum, wann kann ich möglichst schnell auf den Platz zurückkommen.
Das ist natürlich ein Mindset, das ein Profisportler braucht, aber auch vielen, glaube ich, abgeht. Ich glaube, vielen geht das näher. Also du lässt das nicht so an dich ran. Du schaffst das von Anfang an irgendwie zu sagen, hilft jetzt ja nichts. Ne? Also ich glaube, da gehen aber auch andere mit andersrum. Andere hadern mehr mit sich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele, die da mal erstmal in ein richtig tiefes Loch fallen und da erstmal brauchen. Aber dem Körper nützt ja nichts, wenn ich jetzt 2 Wochen rumheule, weil ich mich verletzt habe und nur negativ bin. Und in Düsseldorf war es zum Beispiel so, als ich meine schwere Knieverletzung hatte, lag ich am nächsten Tag nach der Diagnose, dann bin ich zum Stadion gefahren, lag bei den Physios auf der Bank, dann sind die anderen reingekommen, die hatten Tränen in den Augen und ich habe gelacht.
Krass. Das ist ja krass.
Unterstreicht das Mindset nochmal.
Für mich war das so, ja okay, ist passiert, fertig. Jetzt suche ich mal einen guten Operateur und dann beginnt meine Reha. Und dann war es auch so, die Prognose war, wenn ich nach einem Jahr wieder im Mannschaftstraining bin, ist alles top verlaufen. Ich stand nach 7,5 Monaten, habe ich das erste Spiel gemacht.
Krass, gutes Heilfleisch.
Richtig krass. Also finde ich aber, spricht für mich aber auch ganz klar, dass dein Mindset da mitgeholfen hat. Dass das Mindset ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber dass natürlich auch das bei so einer Heilung zuträglich ist. Ne? Also wenn du, das
ist ein esoterischer Ansatz.
Das
jetzt,
ist ein ich glaube schon, dass du schon das gesunder Geist im gesunden Körper und umgekehrt irgendwie schon eine Rolle spielt.
Du müssen einen Teamarzt mal einladen in den Podcast. Schreib
also ich sage jetzt nicht, schmeißt Globuli und alles wird easy. An so einem Mist glaube ich halt auch wiederum ganz nur bedingt, alles über den Placebo-Effekt hinaus schwierig. Aber bei sowas, wenn man das Mindset hat, ich glaube, das hilft, das kann tatsächlich helfen. Aber ob das jetzt schneller das Knie wieder geflickt hat, weiß ich natürlich nicht.
Aber es wird auf jeden Fall helfen. Allein schon die schwere Zeit dann auch zu schaffen und da die Monate ohne Fußball, wo man nur zuschauen darf, was ja immer schwierig ist für den Fußballer. Ja. Das schlimmste Gefühl, wenn man auf der Tribüne sitzt, dein Team verliert und du kannst nichts dagegen machen, es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Wenn du weißt, du kannst eigentlich helfen und könntest vielleicht die paar Prozentpunkte noch dazugeben, dass du die Spiele gewinnst und dann sitzt du auf der Tribüne und kannst gar nichts machen.
Ja, also und schlimmer geht's nicht. Du hast einiges gesehen, gerade nachdem man sich viel vorgenommen hat. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hier mit Thorsten Ziegner saßen im Rahmen der Vorbereitung, wie gut die Stimmung auch sichtbar bei euch war. Testspiele, lief alles ganz gut. Es gab schon Verletzungssorgen in der Vorbereitung, das muss man halt sagen, aber insgesamt muss man ja sagen, das hat alles, was ihr gemacht habt, hat eine tolle Sprache gesprochen. So, dann siehst du das ja im Prinzip auch alles aus unserer Perspektive, nämlich von der Tribüne. Siehst, irgendwie läuft's nicht zusammen. Man versucht dann, das Problem auszumachen. Im Herbst gab's dann einen Trainerwechsel. Es gab die Übergangsphase mit Engin Vural. Die tolle Idee von Thorsten Ziegner ist leider nicht aufgegangen. Und jetzt kam dann Boris Schommers. Wie war's für euch? Wie war's für dich, diese Umstellung unter einem neuen Trainer? Neues System ja auch. Wo ist der größte Unterschied und was macht Boris Schommers vielleicht auch besser?
Zumal Ziege, dich ja, hat es ja auch gesagt, auch unbedingt haben wollte und du scheinbar auch einen guten Kontakt zu Ziege hattest.
Ja, ich sag mal, die Umstellung ist mir relativ leicht gefallen. Es war nicht mein erster Trainerwechsel. Es kommt immer wieder vor. Ist klar schade, dass unter Ziege nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgenommen haben, weil, wie ihr gerade schon gesagt habt, die Vorbereitung hat echt Spaß gemacht. hat echt einen guten Eindruck gemacht. Ja, und dann kommen einfach erste zwei Spieltage, Kölle raus, ich raus und auf einmal stehst du da und hast Riesenlöcher,
ja.
Die du halt dann im Nachhinein, wenn man es mal betrachtet, auch sagen musst, dass man es nicht auffangen konnte. Ja. Dass wir es nicht geschafft haben, das zu kompensieren und das uns schon wehgetan hat. Und ja, dann kamen die zwei Trainerwechsel. Gut, den ersten, den habe ich noch von der Tribüne verfolgt. Ja. Die ersten zwei Spiele, glaube ich, unter neuen Trainer jetzt habe ich auch verpasst.
Ach, du meinst unter Schommers?
Ja,
ja, ja, ja, ja. Mhm,
okay. Und ja, ich glaube, Bielefeld bin ich dann wieder zurückgekommen auf den Platz. Ja, die Herangehensweise ist einfach eine andere. Mhm. Es ist ein Ticken professioneller, sage ich mal, mehr durchgetaktet, mehr strikter.
Aha.
Strikter oder auch strenger?
Strenger würde ich nicht sagen.
Okay.
Es ist immer noch, ja, es macht immer noch sehr viel Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier ist Felix Magath am Werk und es ist
Medizinbälle und
der Hügel.
Der Hügel, genau.
Von daher, nee, es macht immer noch sehr viel Spaß. Es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Und ja, dass er funktionieren kann, glaube ich, haben wir jetzt oft genug gesehen.
Ja.
Und ja.
Jetzt ist es also,
eine Sache noch dazu. Also auf dem Platz sieht man ja ganz deutlich, was Boris Schommers mit euch macht, das funktioniert. Ne? Also ein ganz anderes Gesicht. Unter Haching können wir gleich noch kurz drüber reden. Ne? Werdet ihr mit Sicherheit ähnlich sehen wie wir, dieses Spiel. Aber es ist was anders. Wo war der Punkt für dich persönlich, wo du gemerkt hast, hey, das funktioniert, was wir hier aufziehen?
Ja, dass es funktionieren kann, hat man schon die ganze Zeit gemerkt. Wir haben einfach dann relativ lange gebraucht, sag ich mal, um das dann auf dem Platz auch so rüberzubringen, wie wir es uns vorgenommen haben, wie wir es im Training trainiert haben und wie es im Training auch funktioniert hat.
Klar.
Aber es ist halt immer mit Gegner, der macht doch was anderes und die Automatismen, die Abläufe passen noch nicht zu 100%. Das braucht halt einfach seine Zeit. Umsonst gibt's keine also die Sommervorbereitung ist immer wichtig.
Ja.
So. Da hat der Trainer 6-7 Wochen Zeit, um was reinzubringen. Im Trainerwechsel unter der Saison hast du die Zeit nicht.
Ja, Winterpause. Jo.
So, dann hast du die Winterpause von 1-2 Wochen. Aber es hat ja davor schon funktioniert. Also es hat ja vor der Winterpause haben wir ja schon Spiele gewonnen. Das heißt, man hat ja da schon gesehen, dass es funktioniert,
absolut,
was wir machen wollen.
Fühlt ihr euch mit der Dreierkette, ganz kurz, wo wir jetzt gerade vom System so viel reden, würde mich mal interessieren, fühlt ihr euch jetzt mit dem System auch am wohlsten? So, wenn du mal guckst, so rein von der Spielerpsychologie her ist es ja schon so, mit welcher Aufstellung gehe ich rein und wie komme ich ins Spiel rein? Und ich habe das Gefühl, mit der Dreierkette und dann den Schienenspielern, ne, das hat sehr funktioniert, das gibt euch auch Sicherheit. Das merkt man als Außenstehender. Ich weiß nicht, wie ist es für dich?
Ja, ich glaube schon, dass uns das eine ordentliche Portion Sicherheit gibt, dass wir uns damit wohler fühlen als Mannschaft. Für mich als Offensivspieler ist es eigentlich egal, ob es eine Viererkette oder eine Dreierkette ist im ersten Moment. Aber ja, wenn sich die Spieler, die auf den Positionen spielen, damit wohler fühlen, dann ist das die klar bessere Taktik für unsere Mannschaft. Und so war es die letzten Wochen. Ich glaube, wenn man die Spiele mal betrachtet, wir haben eigentlich nichts zugelassen. Und wenn wir mal Spiele verloren haben, haben wir uns selber geschlagen, haben wir die Fehler gemacht. Mhm. Und ja, von daher ist das der Ansatz, glaube ich, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird die nächsten Wochen.
Du hattest es auch gerade angesprochen, Stichwort Haching. Ne?
Ja.
Das hat mich, euch natürlich auch, das hat mich so extrem geärgert. Ey, Alter, was für ein Scheißspiel, Mann. Ihr habt das Spiel die ganze Zeit im Griff und dann kontern die, weil Santi und Michel Brink ein bisschen zu hoch stehen. Ich meine, das kann mal passieren. Dann kontern die und dann geben die euch nur noch den Ball und spielen so einen biederen, einen solchen biederen Scheißfußball. Boah, hab ich mich aufgeregt. Gib mir ein bisschen Input dazu, irgendwas.
Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir uns sehr, sehr, sehr stark geärgert haben, dass wir das verloren haben, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir waren bis zum 1-0 die bessere Mannschaft.
Klar.
Mit den klar besseren Möglichkeiten. Wir haben nichts zugelassen, die hatten keinen Torschuss. Und dann läufst du in einen Konter, wo du einfach einen taktischen Fehler machst,
ja,
ein taktisches Foul verpasst und in einer 3-gegen-2-Situation von der Mittellinie endest. Und dann hast du auch noch das Pech, Winnie kommt dran und kann ihn vielleicht mit ein bisschen Glück her gegen Pfosten lenken können, dass er wieder rausspringt. Aber ist natürlich dann in der Situation, da wird halt ein Fehler wird bestraft und wenn du unten drin stehst, ist es halt meistens so. Du machst die Tore nicht, du vergibst die Chancen, du hast zwei Riesenchancen von Gini und von Ahmed, hast noch etliche Möglichkeiten, wo wir die falsche Entscheidung treffen, wo wir es dann nicht zu 100% zu Ende spielen, weil wir dann vielleicht mal einen technischen Fehler drin haben oder die falsche Entscheidung treffen oder es unsauber ausspielen. Und dann kommt Haching einmal zum Kontern und du verlierst dieses Spiel und jeder fragt sich, was ist hier passiert.
Also du hast es ja gesagt, es gab Spiele, da habt ihr euch selbst geschlagen, ne? Aber ich saß einfach nur da, ich konnte nur den Kopf schütteln.
Ja. Ich war so enttäuscht, weil war so gut. Und danach, aber was war danach nach dem Tor los? Wie fühlte sich das dann in der Mannschaft an? Weil danach wirkte es auch so ein bisschen wie so ein Bruch, weißt du? Ihr wirkt jetzt so, als hätte man euch eine Fresse geschlagen, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Ja, es war einfach dann den Faden verloren. Wir haben es nicht mehr sauber gespielt, wir haben zu viele Fehler dann gemacht, wir wurden zu hektisch, wir wollten dann wahrscheinlich zu viel, und wenn du zu viel willst, dann kommt so, das hemmt dich einfach und das ist nicht förderlich für das Spiel, weil davor haben wir klar gespielt, wir haben strukturiert gespielt, wir haben sauber ausgespielt und sind immer wieder über die Pressinglinien drüber gekommen,
ja,
und haben so unsere Möglichkeiten gehabt. Und dann haben wir angefangen, hektisch zu werden, wir wurden unsauber im Passspiel und dadurch haben wir uns auch die Sicherheit genommen, die wir vorher ausgestrahlt haben, und es wurde halt so ein ganz komisches Spiel, so du hast keinen Druck mehr richtig aufgebaut, ja. Du bist nicht mehr in die Zweikämpfe so richtig reingekommen. Haching hat sowieso das ganze Spiel nur jeden Ball nach vorne geschlagen und hat dann geguckt, was passiert. Ja, und dann ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen und es ist halt, man konnte jetzt nicht mehr so den Funken rüberbringen, wie sag ich mal, in Münster, trotz Unterzahl.
Da war
genau,
da war kein Bruch da, das hat man richtig gemerkt.
Wo du da nochmal dann rangekommen bist und sogar die Riesenchance zum 2-2 hast, wenn der Querpass von Tim ankommt. Da haben wir es halt geschafft, dass wir sauber bleiben, dass wir strukturiert bleiben. Und das ist uns das mal so ein bisschen weggebrochen und dann merkst du halt sofort, dass es in der Liga dann einfach schwer wird, Sachen noch umzudrehen oder so richtig Druck aufzubauen, weil wenn eines jede Mannschaft kann, dann ist Verteidigen.
Ja. Samstag wieder Wedau-Stadion. Tim und ich haben eine Beobachtung gemacht. Also jetzt gerade gegen Dortmund 2 fanden wir es stimmungstechnisch so, wie wir es mal kannten. Also das war wirklich, das war laut, das war auf dem Platz schön, das war von den Rängen schön. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, gerne deine Perspektive dazu gleich. Fans und Mannschaft haben zueinander gefunden. Na, also dieses Gespür, Fans sehen, die Mannschaft braucht auf dem Platz jetzt noch ein bisschen mehr Support, das laute Einsingen auch schon beim Aufwärmen, dann ab Minute 1 Action, ihr belohnt das direkt mit schönen Buden. Und nach dem Spiel diese Ehrenrunde, man stellt sich nochmal hin, man feiert nochmal zusammen. Wir haben festgestellt für uns, das fühlt sich immer richtiger und gut an. Ich weiß nicht, wie es bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so eine Stimmung wie jetzt gegen Dortmund hat man noch nicht bisher, wo ich da war. Von dem ganzen, vom Vorspiel, vor dem Spiel angefangen, bis hin zu dem Support die ganzen 90 Minuten über. Da war eine Euphorie im Stadion. Du hast gemerkt, es passiert was. Die Mannschaft gibt es auch wieder zurück und es hat sich so gegenseitig hochgeschaukelt. Und ich sage auch immer, ich glaube, das ist auch unser großes Plus im Abstiegskampf, wenn die Fans so hinter uns stehen, weil es setzt einfach noch Energie frei, es setzt was frei in der Mannschaft und ist auch ganz was anderes, wenn du in ein Stadion kommst, wo eine positiv geile Stimmung ist, als wenn du ins Stadion kommst und du weißt, okay, ich spiele jetzt zwei Fehlpässe als Mannschaft und alle pfeifen, dann ist schon wieder, ich muss sagen, für mich persönlich, wenn jemand pfeift, ist mir das egal. Wenn mich jemand beleidigt, ist mir das egal. Ich habe damit gelernt, in 11 Jahren Profifußball damit umzugehen. Aber wir haben halt eine junge Mannschaft. Wir haben viele junge Spieler. Und da macht es auf jeden Fall was in den Köpfen. Und es ist natürlich geiler, wenn es dann so ist, wie es jetzt die letzten Wochen war. Ich glaube, man hat es auch gesehen in Ferl, wo einfach gefühlt das ganze Stadion mit unseren Fans voll war. In Münster, unfassbare Stimmung von unseren Fans. Und ja, ich glaube, wir haben uns das auch ein bisschen zurückerkämpft, was wir in der Hinrunde verspielt hatten.
Ja,
muss man so sagen. Mit den Leistungen, die wir gezeigt haben, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, mit der Energie, die wir dann auch auf den Platz bringen. Ich glaube, da haben wir uns auch ein bisschen was wiedergeholt. Ja. Und das geben die Fans halt jetzt so wieder zurück.
Wie war die 16. Minute so für dich persönlich?
Ja, war ein gutes Gefühl, endlich mal ein Tor zu schießen, weil davor hat sich's angefühlt, als ist das wie verhext. Ich konnte aufs Tor schießen, ja. Ich habe die Latte getroffen, es hat noch einer einen Fuß auf der Linie hingehalten, dann hat der Torwart mal gehalten. Es hat sich echt angefühlt, als habe ich irgendwas verbrochen und das...
Ich habe mich echt gefreut für dich, weil ne, das war ja, ich glaube, wurde da innerhalb der Mannschaft schon so ein bisschen getriezt.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja normal unter Fußballern, dass da hin und wieder mal ein Spruch kommt, muss er sich auch anhören. Die Sprüche kommen dann auch zurück, ja, wenn dann mal ein anderer was macht. Aber ja, von daher hat es mich natürlich gefreut, dass ich dann irgendwann nochmal mein Tor machen konnte.
Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Die Stimmung von außerhalb haben wir jetzt so ein bisschen besprochen. Die habt ihr euch zurückerkämpft ein Stück weit. Ich kann natürlich jetzt nur in die Glaskugel schauen, wie es jetzt am Samstag gegen Saarbrücken ist. Ich denke, die Stimmung wird gut sein, trotz der Niederlage gegen Haching, weil, wie gesagt, die Leistung von euch, außer diesem Genickschlag, die war ja völlig in Ordnung. Ich hoffe, das sehen die allermeisten auch so. Also wir sehen es zumindest so.
Ja.
Aber wie ist die Stimmung insgesamt im Team? Ich meine jetzt mal ganz Butter bei der Fische. Wir haben noch 9 Spieltage. Ne? Wir haben 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
Richtig.
Was macht das mit der Stimmung im Team? Wie guckt ihr auf die Lage? Weil wenn ich morgens aufstehe als MSV-Fan und auf die Tabelle gucke, dann will
ich... Mulmiges Gefühl zumindest.
Oder ich will zurück ins Bett.
Also ich kann jetzt natürlich nicht bei jedem Einzelnen ins Innere gucken, wie die darüber denken, aber so vom Allgemeinen, die Stimmung ist weiter positiv. Wir glauben fest daran. Ich glaube fest daran. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Habe ich wo es brenzlig wurde, seit dem ersten Tag dann gesagt, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass wir die Klasse halten werden. Wir haben die Qualität dafür. Wie gesagt, wenn wir uns über die letzten Wochen nicht 4-5 Mal selbst geschlagen hätten, dann würde man auch schon woanders stehen. Aber das bringt jetzt nichts mehr, uns da hinterher zu trauern, sondern es bringt nur noch was, nach vorne zu schauen. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.
Wie motiviert man sich nach so einer Niederlage gegen Haching? Ist das einfacher? Also nach welcher Niederlage? Ist eine blöde Frage. Nach welchen Niederlagen ist es einfacher, sich zu motivieren? Wenn ihr jetzt gegen Haching 4-0 verloren hättet und die hätten euch jetzt 90 Minuten in die Wand gespielt, ist es vielleicht so: Yo, wir waren einfach überlegen. Ich finde, sowas ist ja eigentlich ärgerlicher, ne? Irgendwie so ein blödes Gegentor, wo man eigentlich die ganze Zeit gesagt hat: Gleich fällt unser Ding. Gleich machen wir es.
Ja klar. Im ersten Moment ist natürlich viel ärgerlicher als wenn ich da jetzt aus dem Stadion geschossen werde, weil ich sage, wir hätten das Spiel gewinnen können, vielleicht auch müssen.
Voll.
Und von daher ärgert es einem im ersten Moment viel mehr. Aber wenn man dann mal das Spiel analysiert, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man sich es nochmal anguckt, dann kannst du einfach viel mehr aus so einem Spiel mitnehmen. Du siehst einfach, du kannst mit denen mithalten. Du bist vielleicht sogar besser als die ganzen Mannschaften, die vor dir stehen. Ich glaube, wir hatten jetzt über die letzten Wochen, auch vor der Winterpause, Spiele wie gegen Dresden, da bist du 45 Minuten klar die bessere Mannschaft. Und du siehst einfach, du hast diese Qualität, dass du bei jedem Gegner mithalten kannst, dass du jeden Gegner schlagen kannst, dass du dich vor keinem verstecken brauchst.
Ey, Thomas, guck doch mal auf den Kader. Das ist eine Mannschaft, die, ganz ehrlich, das ist eine Mannschaft, die, wenn die zweite Liga, auch du hast auch andere Ansprüche. Also so als hier 18. Platz oder so, dritte
das
Liga.
Das ist es
jetzt mal,
halt.
Jetzt mal Hand aufs Herz. So. Für mich bist du mindestens ein Zweitligaspieler. So, und das ist ein Ginchek auch, ein Engin auch, super viele. Janda geht jetzt natürlich, aber auch RS-Wein, so viele, die schon höherklassig gespielt haben und das meiner Meinung nach immer noch könnten. So, deswegen blutet mein Herz noch viel mehr. Dieser Kader ist viel zu gut für da unten.
Rage Timmy is raging. Aber das ist, nein, es ist ja, wir haben es ja eingangs also, gesprochen, ne, Leute. Also, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was für eine gute Stimmung war, was für eine gute Vorbereitung. Das ist natürlich, also, so viele Variablen spielen da mit rein, die letztendlich dazu geführt haben, dass jetzt Platz 18 ist. Aber wir müssen natürlich jetzt auf Samstag schauen. Und ja, vor allen Dingen müssen wir einmal kurz zusammen den Gegner besprechen. Also, der FC Saarbrücken. In der Liga, gut, die sind Zehnter, die haben auch in der Liga einen Lauf. Ich glaube, in der Liga 6 Spiele ungeschlagen, jetzt natürlich Gladbach rausgehauen und zuvor Frankfurt und Bayern. Boah, ich glaube nicht dran, dass die so eine Pokal in so eine Pokalfight-Mentalität auch auf dem Samstagmittag reinkommen.
Die sind noch betrunken.
Wahrscheinlich sind die auch noch ein bisschen beduselt, hoffentlich sogar. Wie guckst du drauf? Also, klar, du kannst jetzt zwei Ansätze nehmen. Du kannst einmal sagen, gut, die haben ein Spiel mehr. Kannst aber auch sagen, die haben die Motivation, die haben einen Bundesligisten rausgekickt, sind in dem Halbfinale. Oder jetzt ist es am Ende wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
Ja, wie die in das Spiel gehen oder wie die darüber denken, können wir sowieso nicht beeinflussen. Das heißt, am Ende des Tages mache ich mir da gar keinen Kopf darüber, wie die kommen. Wir haben gesehen, wenn wir unsere Leistung abrufen, so, dann ist egal, wie der Gegner spielt. Und um das geht's, dass wir auf dem Platz sind, dass wir unsere Leistung bringen, dass wir 100% da sind und dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Aber wie der Gegner dann kommt oder ob die jetzt positiver oder negativer mit dem einen Spiel mehr da zu uns anreisen kein werden, Thema. Ist für mich kein Thema, weil wir sind alles Profifußballer. Wenn man sieht, wie viele englische Wochen die großen Mannschaften haben, wie viel Champions League Spiele und keine Ahnung was, die schaffen das ja auch. Das heißt, wenn bei uns mal eine englische Woche ist oder wenn jetzt wie Saarbrücken einmal im Monat eine englische Woche hat wegen DFB-Pokal, ich glaube, so viel mehr Unterschied macht es nicht, ob die jetzt frisch sind oder ob die kaputt sind. Klar ist ein bisschen was anders, weil emotional das natürlich ein Wahnsinnsding ist, wenn du jetzt da Gladbach raushaust und das wahrscheinlich erstmal ein, zwei Tage braucht, dass die das verarbeiten und dass die da wieder dann sich auf Drittliga-Fußball fokussieren. Das kann sein, aber am Ende des Tages können wir das nicht beeinflussen, das können wir auch nicht ändern, ob die jetzt da positiv oder negativer gestimmt hier anreisen. Für uns ist wichtig, dass wir voll da sind, dass wir fokussiert sind und dass wir alle zusammen einfach nur den Heimsieg holen wollen.
Was macht ihr? Wir sind auch schon in
Minute 40. Kann allerdings noch alles passieren. Nachspielzeit ist noch da. Wir haben alle Chancen der Welt.
Wo wir dann auch gerade dabei sind. Und, ne, jetzt haben jetzt mal Saarbrücken, ist der nächste Gegner. Das heißt, nach Saarbrücken sind es noch 8 Spiele. Vor Saarbrücken jetzt sind es noch 9. Hatte ich ja gerade angesprochen. Was macht dir am meisten noch Hoffnung? Ich meine, wir hatten es gerade angesprochen. Der Kader ist eigentlich viel zu gut. Aber es gibt halt Mannschaften. Es gibt ja Spiele, manche da sagt man, da waren wir auch nicht besser. Ne? Wie gesagt, ne? da ist man spielerisch vielleicht gleich oder vielleicht ist die andere Mannschaft sogar besser. Aber es darf doch jetzt gerade, wo es noch 8, 9 Spiele sind, nicht mehr diese Spiele geben, wo man eigentlich besser war und sich selbst schlägt. Ne? Gerade die müssen jetzt ja quasi alle gewonnen werden bei 5 Punkten Rückstand. Also was macht dir Hoffnung für die verbleibenden 9 Spiele? So richtig.
Ja, dass es immer nur kleine Fehler sind, die man abstellen muss. Dass es jetzt kein großes Ding ist, dass man sagt, okay, wir sind einfach viel schlechter als die anderen und wir haben mit Glück unsere Spiele gewonnen, sondern wenn wir die Spiele gewonnen haben, haben wir absolut verdient die Spiele gewonnen. Und es waren halt dann die Kleinigkeiten, wo wir 1, 2 Fehler gemacht haben und dafür gnadenlos bestraft worden sind. Und wenn wir die abstellen und unsere Leistung bringen, dann sehe ich da überhaupt kein Punkt, wo ich sage, okay, das wird ganz, ganz eng, sondern klar wird es eng und klar wird es schwer. Wir haben 5 Punkte Rückstand. Es sind nicht mehr so viele Spiele. Du hast noch 9 Spiele. Du musst hinterherlaufen. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir auch die Punkte holen.
Ja, das ist ein krasser Countdown, wie ich finde. Also auch natürlich von außen betrachtet sehr interessant. Also erstmal Bielefeld kommt ja dann noch. Wer hätte jemals Bielefeld da unten auf dem Zettel gehabt? Auch total, total wild.
Aber auch die Mannheimer, ne?
Hättest du gedacht, dass
Duisburg, Mannheim und Bielefeld jetzt in dieser Saison so abkacken? Also das ist doch krass, ne?
Nee, also auf gar keinen Fall. Ich hätte jetzt gedacht, Mannheim spielt nicht die Rolle, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Okay. Das habe ich schon gedacht, weil viele Abgänge waren, ein großer Umbruch auch. Dass es jetzt so nach hinten losgeht, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ja, am Ende des Tages können die gerne absteigen, wenn wir drin bleiben.
Wow, okay. Also du hast, wenn ich höre das so ein bisschen raus, ganz kurz, damit ich einmal einhaken. Hat es keine gute Zeit in Mannheim?
Doch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs, alles Top-Jungs, aber ich war ein halbes Jahr da. Ich habe da jetzt keine Riesenverbindung aufgebaut.
Okay, verstehe.
Jetzt kein, dass ich sage, wow, das war meine absolute Lieblingszeit. Es hat mir Spaß gemacht. Es sind super Jungs, die da in der Mannschaft sind, die um die Mannschaft herum sind, im Staff und so, da kann man echt gar nichts sagen, aber es war jetzt so, bevor wir absteigen, sollen lieber die absteigen.
Nein, verstehe ich, ne, weil du am Anfang ja auch gesagt hast, Mannheim auf keinen Fall. Also, da,
ja, aber gut,
so,
ne? Ich meine, ich verstehe deinen Punkt, ey, ja, wenn du da ein halbes Jahr bist und ich hast ja einige Stationen gehabt, ich glaube, da schlägst du ja noch keine Wurzeln automatisch, ne? Eine Sache noch zum Schluss. Ich weiß, aus Fußballersicht und Boris Schommers wird es auch schon wieder hassen, ist es noch weit weg, aber wir werden wahrscheinlich vorher nicht nochmal hier vorbeikommen. Essen-Rückspiel, ne? Rechnung offen. Wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jedem von uns ist klar, was Essen für ein wichtiges Spiel ist. Dass wir das in der Hinrunde so aus der Hand gegeben haben, das hat uns brutal geärgert. Und ja, das war ganz, ganz schlimm, weil du hast die Chance, das Spiel zu gewinnen und kriegst im Gegenzug dann nach einer Ecke so ein dummes Gegentor und verlierst das Derby da. Ja, es war sehr bitter. Das war auch so eins der Spiele, wo man im Nachhinein sagt, hätten wir nicht verlieren müssen, ja. Aber es bringt uns jetzt nichts mehr, da hinterher zu trauern. Und ja, Essen ist dann auch eins von den Spielen, die wir natürlich absolut gewinnen wollen, weil, wie schon gesagt, wir haben nur noch 9, um 5 Punkte aufzuholen.
Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Essen overperformed. Das muss ihnen dann bitte demnächst mal gezeigt werden. Aber gut, das ist ja wirklich für einen
Spieler. Nein, nein, mal ganz kurz. Guck mal Essenskader an und guck mal unseren Kader an. Also erzähl mir nochmal was von unterperform und overperform. So.
Ja.
Also klar, nein, es gibt viele gute Leute, aber auch bei Essen. Ich möchte auch die jungen Leute, auch Müsel etc. Das sind gute Leute.
Holz und Götze auch überragend.
Ja, aber Alter, unser
Kader. Oder hier als MSV-Fan mal kurz.
Nein, trotzdem ist unser Kader. Also ganz wirklich auch komplett objektiv betrachtet anhand der Zahlen ist unser Kader einfach besser. Es ist einfach, natürlich overperformen die.
Ja.
So.
So, das war's. Wir reden ja eh in 2 Wochen drüber. Ja. Danke, Thomas. Das war's. Wir sind im Prinzip mit den Fragen durch. Wir haben allerdings noch eine Kategorie Hörerfeedback. Ihr wisst, wir nehmen uns immer Zeit, um euer Feedback zu beantworten. Und ja, wir gehen auch, ich muss mal kurz in mein Handy schauen, wir gehen natürlich gerne auch auf negatives Feedback ein.
Natürlich.
Wir sind da transparent. Mhm. Ne? Wir machen nicht nur Selbstbeweihräucherung. Nein, wir haben ja bei Radio Duisburg die MSV-Berichterstattung. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem diese Folge explicit wird, zumindest, also spätestens, ich glaube ein bisschen geflucht haben wir schon. Ich
fluch immer irgendwann zwischendurch.
Wir haben eine Zuschrift bekommen und zwar zur MSV-Live-Übertragung bei Radio Duisburg von Manni bei Facebook. Ich möchte einmal kurz vorlesen. Radio Duisburg, pfui, kotz, erbärmlich, schämt euch. Es gibt Fans, die hören diesen Drecksender in Übersee und ihr Wichser spielt ab der 86. Minute Musik, Nachrichten, fickt euch 4-mal. Liebe Macher von Radio Duisburg, ich hänge am Arsch der Welt ab und gebt euch mal Mühe und gebt mehr Sendezeit für den MSV frei. Letzter Kommentar. Da macht ein Radiosender Werbung mit unserem MSV live. Unser MSV. Ihr Fickedöns. Live, ihr Wichser. Manni, erstmal danke für die Zuschrift. Wir haben auch
danke für die konstruktive Kritik.
Ja, super. Also das war rational, damit kann man arbeiten. So ist es online, so ist es im Internet. Und wir haben eine kleine Antwort für dich vorbereitet. Natürlich auch, Manni, ist doch kein Problem.
Sehr geehrter Herr Dimpel, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Sender und unserer MSV-Berichterstattung. Wir freuen uns, auch Fans in Kambodscha zu haben. Wenn Sie uns einen frankierten Rückumschlag schicken, senden wir Ihnen gerne unser Maskottchen Emil zu, damit Sie auch in Übersee im Dunkeln gut gesehen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Fickedöns.
Manni, ne, danke nochmal für die Zuschrift. Super nett, super toll, haben uns sehr gefreut. Thomas, danke, dass du heute am Tisch Platz genommen hast hier an der Westender Straße. Danke fürs Gespräch. 2 Minuten Nachspielzeit finde ich in Ordnung.
Ja, kommt gut hin, finde ich. Waren ja auch wenige Unterbrechungen, keiner verletzt. Also
perfekt.
Ja.
Thomas, gerne wieder, danke.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte und sehen uns hoffentlich bald im Stadion wieder.
Bis dann, Leute, haut rein.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.